Vorab möchte ich kurz einfach noch gesagt haben über den fünffältigen Dienst. Irgendwo findet man sich wieder, irgendein Dienst liegt einem mehr und einem vielleicht auch ein bisschen weniger. Und es gäbe also auch eine Internetseite, wo man Fragen ausfüllen könnte und sich da ein Raster zeigen würde, welcher Dienst vielleicht auf dich ein wenig mehr zutrifft. Ich liebe den Dienst des Hirten, weil ich selber ein ausgeprägter Hirte bin oder weil dieser Dienst bei mir wirklich verankert ist, während es andere Dienste bei mir weniger zum Vorschein kommen. Aber das heißt nicht, nur weil ich jetzt der Hirt mir mehr liegt, heißt es nicht, dass ich die anderen Dienste vernachlässigen sollte. Das heißt, nur weil ich jetzt den Hirtendienst gerne tue und es mir liegt, heißt es nicht, dass ich kein Evangelist bin. Jesus war alles vom fünffältigen Dienst. Er war Mensch, aber er war ausgeprägt, er war ein Apostel, er ging voran, er war ein Prophet, er war ein Lehrer, er war ein Hirte und ein Evangelist. Er war alles in einem und wir dürfen uns immer wieder schulen, auch in einem Dienst, in dem wir vielleicht nicht so gut sind, bei mir wäre das Prophetie, dann darf ich mich immer auch wieder herausfordern, diesen Dienst auch zu erlernen und auch dort irgendwo mehr Erfahrung zu gewinnen. Heute ist der Dienst Hirt vom fünffältigen Dienst, das ist der pastorale Dienst, da geht es um das Gespräch miteinander. Und ich habe zum Anfang mal zwei Fragen mitgebracht, die ich euch stellen will, ich kläre sie aber dann später auf, es ist ein wenig klein. Die erste Frage ist, wo begann die Entstehung vom Christentum oder die Verbreitung vom Christentum? Wo hat die Apostelgeschichte angefangen?
Jerusalem.
Jerusalem, wann? Wenn man jetzt so ein biblisches...
Am Pfingsten,
genau, zum Beispiel... Und die zweite Frage ist, wer war auf der ersten Missionsreise? Welche zwei Personen? Also die Apostel gingen dann auf Missionsreisen, es gab drei. Welche zwei Leute waren da? Paulus und Barnabas. Wir nehmen diese zwei. Ich komme später wieder auf diese Fragen zurück. Für die, die das nicht gerne haben, müssen sich jetzt ein wenig gedulden. Was sind Eigenschaften von einem Hirten? Ein Hirte, der muss ja seine Herde hüten und beschützen, er muss sie aber auch versorgen. Und wir haben hier im Arental, ich glaube fast jeden Winter kommt ein Hirte mit etwa 300 Schafen vorbei und der zieht da bei Trimstein durch, das ist bei meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Und der pflegt und hütet diese Schafe den ganzen Winter lang. Und für das er das tun kann, muss er fürsorglich sein für seine Schafe, er muss auf die aufpassen, er muss ständig wachsam sein. Es gab eine Zeit, da war ein Wolf in Trimstein, da muss er wachsam sein, dass er nicht seine Herde reißt. Er muss aber auch geduldig sein, nicht nur weil es ausdauernd ist, wenn man da einfach Schafe hütet und einfach da ist und wartet, sondern man muss auch geduldig sein, wenn man sie führt, weil das eine Schaf will immer nach links weg und das andere nach rechts und sicher nicht alle, die auf dem direkten Weg zum Ziel. Also er braucht ganz viel Geduld und Ausdauer, er muss verlässlich sein und er muss seine Herde wirklich kennen. Weil er genau wissen muss, wenn dieses Schaf davonläuft, dann läuft es zum Wasser. Und wenn dieses Schaf davonläuft, läuft es in die Dornen. So ist ein Hirte und diese Eigenschaften braucht ein Hirte. In der Bibel gab es viele Hirten. Kennt ihr einen? David, immer der Erste. Es gab aber auch noch andere. Zum Beispiel Abraham, Isaac, Jakob, Mose, es waren alles Hirten. Und es gibt auch Hirten, die geistlich gehütet haben. Zum Beispiel Jesus, Petrus, Johannes der Täufer, waren alles Hirten. Und was hat diesen Hirtendienst ausgemacht? Es war das Zusammensein auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und das Anleiten im Leben. Heute würden wir am Hirtendienst eigentlich Jüngerschaft sagen. Man nimmt jemand bei der Hand und führt ihn einfach durchs Leben oder man geht mit ihm Schritte durchs Leben. Und das heißt von Jesus, dass er der gute Hirte war. Und wir wollen uns mal anschauen in der Bibel, wie Jesus dieser gute Hirte gelebt hat oder wie er das ausgelebt hat. Es gibt so drei Punkte, auf die ich heute Bezug nehmen möchte. Das ist einerseits Gott erleben. Jesus hat immer wieder versucht und hat auch immer wieder umgesetzt, mit den Jüngern Gott zu erleben. Er hat sie in die Gegenwart von Gott geführt. Zum Beispiel im Lukas 9 geht er mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg, um zu beten. Er ging nicht alleine für sich, um zu beten, sondern nahm die Jünger mit, damit sie mit ihm beten und mit ihm in diese Gegenwart kommen. Und im Lukas 9, 28 steht dann, wie Jesus gebetet hat und sich sein Aussehen verändert hat, wie er geleuchtet hat, sein Gewand hat geleuchtet und diese Gegenwart von Gott war präsent. Und Petrus und Johannes und Jakobus durften das miterleben und wurden hineingeführt in diese wunderbare Atmosphäre, die er geschaffen hat. Jesus wurde aber auch immer wieder persönlich. Und man kann auf zwei Arten persönlich werden. Einerseits kann ich dich fragen, wie geht es dir? Das ist wunderschön, das ist persönlich, das ist wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig fragen und austauschen, wie geht es dir, wie geht es deiner Seele? Wo hast du im Moment Probleme? Wo sind deine Herausforderungen? Wo kommst du gut zurecht? Es ist aber auch wichtig, und das hat Jesus auch getan, dass man auf Augenhöhe kommt und vielleicht auch mal von sich erzählt und persönlich wird. Was ist deine Herausforderung heute? Meine Herausforderung heute ist zum Beispiel, ich hatte gestern ein Fußballmatch und mein Knie hat es leider getroffen und jetzt kann ich nicht so gut laufen und mich in dieser Einschränkung irgendwo auch wohl zu fühlen und nicht irgendwie mein Geist sich dann so, ist doch blöd, mühsam, sich da auch, dass ich auch Freude fühlen kann, auch wenn jetzt mein Laufen nicht mehr so rund ist. Das ist meine heutige Herausforderung und es ist wichtig, dass wir, wenn wir Jüngerschaft betreiben, also wenn wir junge Leute oder auch gleichaltrige Leute anlernen oder mit ihnen einen Weg gehen, dass wir auf Augenhöhe sind und einfach mit ihnen übers Leben sprechen. Wie mache ich das? Wie machst du das? Das hat Jesus ganz häufig getan. Zum Beispiel im Garten Gethsemane ging er mit diesen drei Jüngern zusammen beten. Er ging dann ein wenig weiter und er wollte, dass sie mit ihm wachen und er sagte ihnen noch, wie schwer das seine Seele ist, wie bedrückt das seine Seele ist. Und es ist so wichtig, dass man seine Gefühle miteinander teilt und mit seinen Jüngern auch teilt und austauscht. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den Jesus immer wieder umgesetzt hat, ist, er hat die Jünger geistlich gefördert, damit sie geistlich wachsen konnten. Er hat sie zum Beispiel ausgesandt in Zweierteams, um dass sie alle Gebrechen heilen und dass sie Dämonen austreiben. Und er hat sie einfach ausgesandt. Das war eine maßlose Überforderung für die Jünger. Aber es war schön. Sie gingen und sie hatten viel erlebt. Sie konnten viel Leute, sie konnten vom Evangelium erzählen, sie konnten heilen, sie konnten teilweise Dämonen austreiben, nicht alle, und dann kamen sie zurück und fragten, ja, dieser Geist, dieser konnten wir nicht austreiben. Und dann kam Jesus und sagte, ja, da musst du mit Gebet, das muss ständig, und dann hat er sie angelernt, wie man im Geist wachsen kann. Und wenn wir von Jüngerschaft reden, von diesem Gespräch zu zweit oder in einer kleinen Gruppe sich fördern, dann geht es immer auch darum, sich geistlich zu stärken, aber auch zu wachsen und irgendwo auch neue Höhen zu erreichen. damit wir noch mehr erfahren dürfen, was Jesus eigentlich ist. Und ich finde es so schön, dass Stefan der Bibelleseabend macht. Ich finde das so stark, weil es ist genauso ein Tool, wo man zusammen wachsen kann, wo man zusammen sich geistlich fördern kann, die Bibel da auslegen kann, mal neue Gedanken haben kann. Und wo vielleicht auch gefragt wird, was hast du für eine Gedanken in dieser Bibelstelle? Finde ich wirklich stark und finde ich wirklich schön, machst du das. Aber wenn wir von Jüngerschaft reden, dann gibt es auch immer gewisse Herausforderungen. In dieser Zeit, Jüngerschaft kann man nicht abkürzen. Der Hirtendienst, der ist einfach so, wie er ist. Es gibt kein Tool, man kann nicht ein 3-Minuten-Video aufnehmen und dann ist das getan. Man kann auch nicht straight vorangehen. Man muss immer wieder in dieser Beziehung leben zueinander und sich gegenseitig führen und immer wieder zurückkommen. Und ich habe eine kleine Geschichte, als ich im Militär war. Da war ein Bauer und der hat Kühe getrieben. Und da wir recht laut sind im Militär mit unseren Fahrzeugen und alles, war eine Kuh, die wollte nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, komm, wir gehen dem helfen. Wir sind ja ein paar Leute, er ist da ein wenig überfordert gewesen. Und dann sind wir zu dritt, zu viert zu ihm gegangen und wollten diese Kuh in das Gehege treiben. Und die bockte. Dann habe ich gedacht, ja komm, wir sind massive Militärleute, wir haben alle viel Kraft. Und dann haben wir gezogen an ihrem Halsband, zu dritt. Es ging knapp so ein halber Schritt, aber dann war finito la storia. Dann bockte sie und dann ließen sie los und dann rannte sie davon durch den Zaun hindurch und bis wir diese Kuh wieder eingefangen haben. Das ging so lange. Und dann mussten wir sie bis wir sie ins Gehege mit oh, komm, so. Und dann immer wieder, bis sie sich da wohlfühlte und in dieses Gehege, in das Ziel gelaufen ist. Dann mussten wir noch einen Zaun flicken, weil der auseinanderfiel. Das war harte Arbeit. Und da gab es keine Abkürzung. Man konnte hier nicht einfach mit dem Stock eines schlagen und dann war das gut. Wenn ich an Jüngerschaft zurückdenke oder wenn ich an meinen Mentor denke, wie er mich in meiner Jugend geführt hat, dann merke ich, ich bin wie diese Kuh. Da gab es viele Momente, wo ich mich wohl noch entschuldigen muss, wo er sehr wahrscheinlich gedacht hat, oh nein, Bobby, come on, das hatten wir doch schon. Können wir nicht diesen Umweg sein lassen und vielleicht mal von nach vorne gehen? Und dennoch kam er mir immer wieder nach und nahm mich und baute mich auf. Und dann sagte er, komm, wir probieren es noch einmal. Das ist so ein langer Weg, diese Jüngerschaft zu betreiben und dennoch so wahnsinnig wertvoll, wenn ich mir überlege, wie ich heute wohl wäre, wenn es nicht diesen Mentor oder wenn es nicht Mentoren gab, die mich wirklich bei der Hand genommen haben. Und mich immer wieder geführt haben, immer wieder gezeigt haben, wo der richtige Weg ist, wo ich Gott suchen kann und wie ich Gott finden kann. Wo mir nicht immer wieder gezeigt hätten, wo ich eben diese Gegenwart von Gott erlebe, wenn sie mir nicht gezeigt hätten, wie sie auch Fehler machen, wenn sie mir nicht gezeigt hätten, wo ich mehr in dem Geist noch mehr erfahren durfte. Dann wäre ich nicht an diesem Punkt, an dem ich heute bin. Und ich glaube, auch heute brauche ich immer wieder noch einen Mentor, der mir vielleicht immer noch zeigt, wo es jetzt durchgeht. Ich bin noch lange nicht am Ende. Und bei der Führung in dieser Jüngerschaft, in diesem Hirtendienst, gibt es Werte, die ich wichtig finde. Und ich finde wichtig, dass einer, der Jüngerschaft betreibt, ein Hirte, dass er klare Werte hat, einen klaren Fokus hat, aber nicht kontrolliert. Es geht nicht ums Kontrollieren einer Person. Es ist eine eigene Person, es ist nicht dieselbe wie ich. Aber es geht darum, die klaren Werte zu setzen, und das ist wichtig. Es geht darum, dass wir entscheidungsfreie Räume lassen, Schlussendlich muss dein Jünger, wenn man es so heute noch sagen darf, oder einfach mit dem, den du unterwegs bist, muss seinen eigenen Weg irgendwo auch gehen und seine eigenen Entscheidungen machen. Ich kann nicht für jemanden Entscheidungen treffen. Also man braucht Entscheidungsfreiraum. Und man muss sich auch nicht in jedes Thema und überall immer einmischen. Man darf da auch eine gewisse Freiheit. Und wenn man ihn korrigiert, weil er vielleicht wieder mal falsch abgebogen ist, so wie ich gerne mal, dann das im Vertrauen und nicht irgendwie öffentlich vor der ganzen Gemeinde, dann kann man wieder zusammen auf einem Stuhl sitzen, zu zweit, und sich wirklich in die Augen sehen und ihn dann vielleicht ermahnen oder mal nachfragen, was jetzt das vielleicht für das Leben bedeutet, und da herausfinden, dass das jetzt vielleicht nicht der richtige Weg wäre. Ich finde die Werte noch wichtig, wenn man den Hirtendienst auslebt, dass man wirklich das sauber macht und nicht irgendeine Person probiert, gleich zu machen, wie ich bin, sondern einfach auch aufwachsen lässt. Der Hirtendienst ist aber auch einfach ein versteckter Dienst. Ein Evangelist, wunderschön, Evangelist zu sein, der geht auf die Straße und der erlebt vielleicht Wunder, der erlebt gerade sofort eine Heilung, eine Bekehrung. Das ist, boah, das freut einen richtig, wenn man dann auf der Straße ist und jemand bekehrt sich und man kann ihn taufen. So schön. Aber der Hirtendienst, der ist vielleicht ein bisschen harter. Er braucht eine lange Zeit, bis man die Frucht sieht. Wenn ich auf Italien gehe und eine so wunderschöne Baumallee sehe, auf ein Anwesen, so ein großes Anwesen, und dann ist da eine Allee dorthin, mit der großen Pappeln, die im Wind wehen. Ich liebe das. Da könnte ich stundenlang durchlaufen. Und wenn ich die sehe, dann denke ich, was für eine wunderschöne Allee. Ich denke mir aber nicht, oh, was für ein Gärtner. Der hat vor Generationen dort eine Schnur gespannt und hat gesagt, genau hier pflanze ich eine. Dann gehe ich ein paar Schritte und genau hier pflanze ich wieder eine. An das denke ich nicht. Und dann hat er die gepflanzt und er hat sie gepflegt. Über Jahre, vielleicht über Generationen, wurden diese Pappeln gepflegt, damit ich am Schluss dorthin kommen kann und sagen, wow, was für eine Allee. Und es ist so wichtig, dieser Dienst, wie der Gärtner getan hat, der ist unscheinbar, der ist teilweise hart, auch wenn es den ganzen Tag mit 50 Grad prallende Sonne hat und man da bewässert die ganze Zeit. Es ist eine harte Arbeit teilweise, man hat Rückschritte, aber es ist ein wahnsinnig wertvoller Dienst. Wo hat die Verbreitung vom Christentum, wo hat die Apostelgeschichte angefangen? Johannes 1, Vers 35 bis 39. Da steht geschrieben, dass der Johannes der Täufer war auf dem Weg mit zwei Jüngern und Jesus lief vorbei. Und Johannes der Täufer hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger drehten sich um und liefen Jesus nach. Und dann drehte sich Jesus um und sagte, was macht ihr da? Und sie fragten ihn, wo wohnst du? Und er sagte, kommt mit. Und dort begann die Jüngerschaft für die Apostel, dort begann die Jüngerschaft von diesen 12 Jüngern, die er dann hatte. Der eine war Johannes, der ging zu seinem Bruder, das war später Simon, später Petrus. Und so begann die ganze Bewegung des Christentums, hat eigentlich dort den Anfang gehabt. Beim 1:1, ganz in einer kleinen Gruppe, hat Jesus gestartet mit 1, 2 Jüngern, dann 3, 4, irgendwann mal 12 enge Jünger, 72 große Jünger und ganz viele, die ihm dann folgten und die dann bei der Ausgießung vom Geist dann in das Christentum, in die erste Gemeinde hineinkam. Und man hat das ganz cool, ganz klein hat das Jesus angefangen und hat immer wieder probiert, zu zwei, zu dritt Leute zu fördern und zu führen und ihnen aufzuzeigen, wie man näher an Gottes Herz kommen kann. Ein wenig später, gab es dann die erste Missionarsreise oder die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 9, das ist ein wenig früher, steht geschrieben, dass sich Barnabas Paulus annahm. Und zwar steht ganz ehrlich geschrieben, endlich nahm sich Barnabas seiner an. Das war der Moment, als Paulus sich bekehrt hat. Paulus war einer, der hat die Christen verfolgt, gefangen genommen und auch getötet. Und auf dem Weg nach Damaskus hatte er eine Begegnung mit Jesus und wurde Christ. Und eigentlich in diesem Augenblick, in diesen 3 Tagen, die er blind war, hat sich sein Herz so verändert, dass er vom Christenverfolger zum Christ wurde. Und jetzt wollte er in die Gemeinde und wollte für Jesus leben. Aber die Gemeinde hatte ein wenig Angst. Verständlich. Also ich meine, wenn wir jetzt heute, hier in der Schweiz ist das fast unvorstellbar, aber wenn wir vielleicht in einem anderen Land wären, und dann klopft da der größte Verfolger von uns Christen an die Tür, würde ich ihm ja sehr wahrscheinlich auch nicht auftun. Ich würde laufen, so schnell ich kann. Und Barnabas hat sich endlich Paulus angenommen. Und er hat ihn bei der Hand genommen. Geistlich bei der Hand genommen. Er hat ihn in die Gemeinde geführt. Er hat ihm aufgezeigt, was eigentlich Jesus getan hat. Er hat ihn geführt im Geist, er war persönlich mit ihm unterwegs. Und Paulus durfte wachsen und wachsen im Geist, wurde reifer. Und irgendeinmal heißt es, Paulus und Barnabas gehen auf die Missionsreise. Wenn wir heute ins Neue Testament im Neuen Testament lesen, dann denken wir sehr wahrscheinlich sehr schnell an Paulus. Und die Bücher, die Paulus geschrieben hat, die sind so viele. Die Apostelgeschichte ist gefüllt von Paulus und seinen Geschichten. Und dann auch noch die Briefe. Und von Barnabas gibt es ein paar Zeilen. Und irgendeinmal hieß es nicht mehr Barnabas und Paulus, sondern Paulus und Barnabas. Und Jüngerschaft bedeutet auch, dass sich dein Jünger irgendeinmal vielleicht überholt. Weil er lernt in deinem Windschatten, der braust da an und irgendeinmal braust er vorbei. Und das schafft viel, das kann bei vielen eine Missmut schaffen. Irgendwo hat man eine Gemeinde zum Beispiel aufgebaut, vom Grund auf. Gekämpft und getan und dann kommt einer und pflückt noch die Lorbeeren ab und du bist nicht mehr wert oder du wirst nicht mehr wertgeschätzt. Dir wird nur knapp Hallo gesagt. Wenn dem, dass dieser dann vorne stehen kann und predigen und Leute kommen, noch viel mehr Leute kommen, das macht etwas mit einem. Und da entsteht viel Verbitterung und viel auch, ich habe das Gefühl, auch viel Trennung. Und das ist schade, weil es ist so wichtig, dass wenn Paulus und Barnabas auf dieser Reise waren, ist es sehr wichtig, dass Barnabas hinter Paulus steht und dass wenn er dann wieder vielleicht doch noch einmal umfällt, weil er zu viel Druck hat, dass er einer hat, der immer noch hinter ihm steht und ihn trägt und mit ihm geht. Ich habe eine kleine Geschichte aus meiner Firma, da passiert dasselbe. Wir haben so einen Witz, den wir immer wieder erzählen, der Witz der Nummer 1. Und das ist so der die Nummer 1 in der Firma ist, ist so der erste Unteroffizier unter dem Chef. Also wir haben sehr eine flache Hierarchie in unserer Firma, es ist wirklich mehr ein Witz. Aber es gibt den Witz. Und dann ist man so die Nummer 1, oder? Dann ist man so knapp unter dem Chef, unter Kleusu. Und dann war ich mal die Nummer 1. Ich habe meinen Oberstift abgelöst irgendeinmal, weil er war die Nummer 1 und dann kam ich und ich war plötzlich die Nummer 1. Und das heißt, dass wenn irgendein Notfall kam am 6 Uhr, dann sagt er, oh Boas, kannst du kurz gehen? Und ich konnte gehen und ich kämpfte für die Firma, ich investierte in die Firma, die Überzeit schreibt man vielleicht nicht immer auf, Man arbeitet vielleicht viel, und aber irgendwo ist das cool, oder? Da kommt er zu dir, oh, kannst du gerade kurz kommen? Und als ich aus der, also es war nach der Lehre, und ich habe einen Unterstift, den ich angelernt habe, den ich ihm Sachen gezeigt habe, wie man Kunden umgeht. Ich habe ihm gezeigt, wie man eine Fehlersuche macht, dass man da schnell ist und dass es gut geht. Und irgendeinmal saßen wir im Büro, 6 Uhr, der Chef Klöser kam und, oh, Timon, kannst du gehen? Aber für mich war das natürlich cool, und ich wusste, ah, das sind meine Lorbeeren, das habe ich in ihn investiert und der konnte jetzt gehen, super, und ich muss nicht länger arbeiten, ist doch super. So habe ich mich nicht gefühlt. Für mich war das irgendwie so, jetzt werde ich nicht mehr gefragt. Und in meinem Auto nach dem Hauseweg habe ich mich schon noch so, die ganze Überzeit, die ich geleistet habe, den Effort, den ich in die Firma investiert habe, der ist jetzt nichts mehr wert, der wird nicht wertgeschätzt, der ist jetzt vorbei. Und sich mit dem abzufinden, braucht eine gewisse Zeit, aber es ist auch wichtig, dass man sich mit dem abfindet und den Platz auch schafft für einen Neuen, der nachkommt, der mehr Kraft hat. Weil ich war schon auf dem absteigenden Ast und vielleicht auch irgendeinmal, wenn ich so weiter gemacht hätte, in einem Burnout. Und das ist wichtig, dass da vielleicht dann ein Neuer, ein Junger, ein Frischer hineinsteht und das tut. Und bei uns in der Firma ist es mehr nur ein Witz, und dennoch finde ich es, ja, es läuft in einer Jüngerschaft auf das hinaus, dass er sich vielleicht auch, dass er auch irgendwo besser wird als du, oder dass er dich ablöst in einem Gebiet und dass du vielleicht nicht mehr vorne stehst. Und das kann in der Firma sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann in so vielen Bereichen sein, auch in der Familie. Und das ist so wichtig, dass Barnabas immer noch hinter Paulus steht und dort immer noch kämpft mit ihm und ihn immer noch trägt, wenn er es wirklich braucht. Und wichtig auch für die Hirten unter uns, die so Jünger nachziehen, die brausen, kommen im Windschatten. Er wird ganz sicher anders leiten als du. Timon geht mit dem Kunden anders um als ich. Oder mit den Lehrlingen. Und das muss man irgendwo auch akzeptieren. Er ist eine andere Person. Er hat auch eigene Ideen. Teilweise würde ich jetzt sagen, nicht die besseren, aber doch auch häufig die besseren als ich. Das ist auch noch verletzend, aber es geht. Nein. Und was ganz wichtig ist, sie sind hoffentlich erfolgreicher als du. Und das wäre das Schönste, wenn wir vom Hirtendienst sprechen, wenn deine Leute, die du nachziehst, oder die Menschen, die mit dir auf dem Weg sind, aus deinen Fehlern lernen und somit eigentlich schon erfolgreicher werden können als du. Dass sie schon näher bei Gott sind, früher an seinem Herz sind. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch gesagt haben, dass sie hoffentlich erfolgreicher sind als du. Und so will ich auf all diese Situationen schauen, in denen wir Jüngerschaft betreiben oder in denen wir diesen Hirtendienst tun. Im 1:1, ganz zu zweit, über eine lange Zeit, sind Leute in Menschen investieren. Und ich habe heute eigentlich 3 Fragen für dich, wo du dir mal überlegen kannst. Und zwar, gibt es irgendwo Menschen, die du anleiten solltest? Menschen wie ein Paulus, der in eine Gemeinde kommen möchte, und du solltest dieser Barnabas sein, der endlich auf diese Person zugeht und sie an der Hand nimmt, in die Gemeinde nimmt oder auf der Arbeit sie an der Hand nimmt und ihr zeigt, wie es vorwärts geht und sie anleitet und mit ihr Zeit verbringt. Gibt es irgendeine Person in deinem Leben, die du so anleiten kannst? Gibt es aber auch eine Person in deinem Leben, die vielleicht dich anleiten kann? Ich glaube, wir vernachlässigen irgendwo, oder ich vernachlässige in meinem Alter, dass ich eigentlich immer noch einen Mentor brauche. Und dieses Mentorat, dieses Gespräch mit einem geistlich Weiteren verpasse ich viel. wo ich mich immer wieder hinterfragen muss, eigentlich brauche ich das auch noch heute. Und ich habe auch das Gefühl, auch wenn man über 30 ist, braucht man das auch noch. Und gibt es vielleicht eine Person, die dich immer noch an der Hand nehmen kann? Oder vielleicht hast du so eine Person schon, vielleicht verbringst du schon viel Zeit, dann ist das super. Und wenn nicht, dann vielleicht wieder mal mit dieser Person sich Zeit nehmen, damit man selber näher zu Gott kommen kann. Und vielleicht gibt es eine Person, die dich schon überholt hat in der Leiterschaft, die dich schon überholt hat in der Firma und überlegt dir, stehe ich noch hinter ihr? Helfe ich ihr noch, wenn sie Fehler macht? Oder denke ich, ah, hoffentlich geht er in ein Loch? Diese drei Fragen sollen dir in der nächsten Woche noch ein wenig nachgehen. Ich bete noch zum Schluss. Danke dir, Herr, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Ich will dir alle Ehre geben. Es ist so schön, dass du jeden Sonntagmorgen mit uns bist und einfach uns begleitest und uns brauchst, dort wo wir sind. Ich danke dir, dass du uns so 5 Dienste hast aufgezeigt, wo wir uns investieren dürfen, wo wir uns challengen dürfen, wo wir näher an dein Herz kommen dürfen. Ich bitte dich aber jetzt auch besonders für all die Hirten unter uns, die schon Leute unter sich haben oder die Leute bei sich haben, die mit ihnen weggehen. Ich bitte dich, dass dort einfach deine Gegenwart drin sein darf, dass dort geistliche Wachstum geschehen darf und dass du dort führst und leitest. Amen.